Als Predigtext ist heute Morgen eine Geschichte aus dem Alten Testament vorgesehen, Elia am Berg Horeb. Und ich lese aus 1. Könige 19, Vers 1 bis 8 nach der Luther-Übersetzung. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete Elia sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch mit der Elia-Geschichte geht. Ich finde, die Elia-Geschichte ist auf der einen Seite eine ganz fremde, fremdartige Geschichte, die weit weg ist von uns. Und auf der anderen Seite ist es eine, die uns die mir zumindest ganz nahe geht und wo ich denke, das ist eigentlich total aktuell, was da drin steckt. Was fremd ist an der Elia-Geschichte, ist auf jeden Fall dieser Umgang mit den Feinden. Er bringt ja die Baalspriester um. Und ich denke, man kann als Christ diese Geschichte nur von Jesus her lesen im Neuen Testament, als Petrus zum Schwert greift und das Ohr von dem Knecht vom hohen Priester abschlägt, dann sagt Jesus ganz klar: Steck dein Schwert weg, und er heilt sogar das Ohr von diesem Knecht. Und das ist unsere neutestamentliche Perspektive da drauf. Also dieses Thema, Thema Gewalt, ich räche mich selber an anderen, das ist nicht das, was unsere Aufgabe ist. Das ist für uns als Christen klar anders zu sehen. Und deshalb ist die Geschichte, und die bleibt auch ein bisschen fremdartig von dem Elia. Aber sie ist trotzdem, und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass wir als Christen solche Geschichten lesen, sie ist trotzdem eine Geschichte, die mir irgendwie auch zu Herzen geht und wo ich denke, da kommen ja Probleme vor, die wir ganz genauso haben. 1:1. Sie ist modern, sie ist aktuell. Ich möchte es ein bisschen umreißen oder umschreiben. Wie war das mit dem Elia? Der Elia war einer, der voller Tatendrang war und voller Begeisterung für Gott. Er hat sein ganzes Leben Gott hingegeben und er war sogar dazu bereit, für den Glauben an den einzigen, an den wahren Gott zu sterben. Er hat sich mit den Mächtigen seiner Zeit angelegt, mit Isebel und Ahab, dem grausamen Königsehepaar. Und er hat das ganze Volk aufgerufen, sich wieder neu Gott zuzuwenden. Und in all dem ist er einer, wo ich sage, was hat er für eine Energie gehabt, für eine Begeisterung, für eine Leidenschaft. Und ich hoffe, dass ich die Leidenschaft auch ein Stück weit habe und dass wir als Christen auch heute diese Leidenschaft für Jesus haben, wie sie Elia hatte. Und er hat auch viel erreicht. Das Volk ist zum Nachdenken gekommen. Er hat das Thema Glaube neu ins Gespräch gebracht. Und dann passiert es aber, und das ist ja unser Text hier, dass nach dieser Begeisterung, dieser Leidenschaft für Gott, er in ein ganz, ganz tiefes Loch fällt. Er wird letztlich depressiv und er kann nicht mehr weiter. Er ist völlig niedergeschlagen. Und ich lese es nochmal vor, wie es hier formuliert wird. Er sagt zu Gott: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Also der ist völlig am Boden zerstört und sagt zu Gott: Mein Leben, ich will es eigentlich gar nicht mehr haben, du kannst zurücknehmen. Sein Leben kommt ihm vor wie ein fauler Apfel. Ich weiß nicht, wer Äpfel einlagert, da muss man ja jetzt um die Jahreszeit immer gucken, wo sind die schwarze, und die wegschmeißen. Genauso kommt ihm sein Leben vor, wie ein fauliger schwarzer Apfel, der auf die Miste geschmissen werden muss. In der Bibel gibt es ganz andere Geschichten von alten Leuten, die sagen, mein Leben war erfüllt, ich bin alt und lebenssatt, ich bin total dankbar. Und auch heute gibt es ja Menschen, die vielleicht mit 80, 90 sagen, ich habe so viel erlebt, ich bin eigentlich bereit zu sterben, positiv. Aber hier ist es anders, er sagt, es hat gar keinen Wert. Eigentlich wäre es besser, wenn du mir das Leben gar nicht geschenkt hättest. Nimm es einfach wieder, ich habe genug. Er ist nicht alt und lebenssatt, sondern er ist noch relativ jung, aber er hat einfach genug. Er hat die Schnauze voll und will eigentlich sterben. Ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt, ist schon ein älterer Film, Schlafes Bruder, ist auch ein Buch von Robert Schneider. Da wird es so schon im Titel zum Ausdruck gebracht, der Schlaf und der Tod, die haben eigentlich viel miteinander zu tun. In der griechischen Mythologie sind Hypnos und Thanatos, also Schlaf und Tod, auch Brüder. Und jetzt ist es so, er ist so deprimiert, so niedergeschlagen, dass er nur noch schlafen kann. Und ich glaube, es ist was dran, der Schlaf hat ein bisschen auch was mit dem Tod zu tun. Und er legt sich hin, ohne Perspektive, ohne Hoffnung und schläft erstmal, wahrscheinlich ziemlich lang. Ich möchte als erstes die Frage stellen, auch in Bezug auf uns, gibt es eigentlich einen Grund für die Niedergeschlagenheit von Elia? Und dann auch übertragen auf unser Leben, gibt es einen Grund, wenn wir niedergeschlagen sind? Und ich glaube, die Antwort vom Text her muss sein, ja und nein. Ja, weil sein Leben in der Tat ziemlich schlecht aussieht. Die Isebel, diese grausame Königin, sagt, ich bring dich um. Also sie verfolgt ihn aufs Bitterste. Also er hat allen Grund, niedergeschlagen zu sein. Ja, und trotzdem auch wieder nein. Und ich möchte das Nein noch ein bisschen betonen. Diese Gefahr durch Isebel, die war schon immer da. In der Situation, wo Elia ganz mutig war und das Volk neu zum Glauben aufgerufen hat, war sein Leben auch in Gefahr. Und er war nicht niedergeschlagen, nicht deprimiert, sondern voller Tatendrang und voller Hoffnung. Und vielleicht ist es bei uns auch so, wenn wir niedergeschlagen sind, dass sich die äußeren Rahmenbedingungen gar nicht geändert haben. Weil es ist immer gefährlich, mit Jesus zu leben, es ist immer riskant. Andere Menschen sind vielleicht immer böse auf mich, wollen Schlechtes für mich. Aber die Frage ist, geht es an mich ran, an mein Innerstes oder perlt es ab? Und beim Elia war es so, davor ist es abgeperlt, Gott hat ihm auch die Kraft gegeben, dass es ihm nichts ausmacht und jetzt trifft es ihn mitten ins Herz. Und dann die Frage, was tut Gott? Wie reagiert er? Und ich finde, dass Gott auf eine ganz tolle Art reagiert. Er schickt seinen Engel und er reagiert ja zweimal. Das erste, er hilft ihm und lässt ihn in Ruhe. Und das zweite, er hilft ihm noch einmal und hat einen neuen Auftrag für ihn. Zum ersten, er hilft ihm und lässt ihn in Ruhe. Er geht hin, schickt den Engel und der Engel bringt ihm geröstetes Brot und Wasser. Das ist jetzt nicht das absolute Festessen, aber es ist schon mal besser wie ein nicht geröstetes Brot. Also bei uns ist immer, wenn wir in Urlaub gehen, die wichtigste Frage, gibt es einen Toaster? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manche essen das Toastbrot auch ohne, aber wenn das Brot nicht mehr schmeckt und man toastet es, dann schmeckt es schon ein bisschen besser. Und so war es auch früher. Und das ist ein kleines Detail über Gottes Liebe und Freundlichkeit, dass Gott ihm ein geröstetes Brot und Wasser gibt. Und der Engel weckt ihn und sagt, steh auf und iss. Und dann kann er essen, er ist schon ein bisschen besser drauf. Man sagt, wie heißt es, Essen hält Leib und Seele zusammen, da ist viel dran. Wenn ich wieder was Gutes essen kann oder einen Kaffee kriege, dann geht es viele schon wieder besser. Und so war auch Elia. Es ging ihm schon besser durch Gottes Hilfe. Und dann, wie geht es weiter? Gott hilft ihm und er lässt ihn in Ruhe. Dann darf er aber nochmal schlafen. Und Gott stresst ihn nicht und bedrängt ihn nicht und sagt, jetzt aber, stell dich nicht so an, jetzt geht's weiter, sondern er darf nochmal schlafen, er darf sich nochmal erholen. Und dann aber später, wir wissen nicht genau nach welcher Zeit, dann hilft Gott wieder und dann hat er einen Auftrag für ihn. Der Auftrag heißt, geh zum Horeb. werde nachher noch ein bisschen was sagen zu diesem Horeb. Ich glaube, dass das Gottes Art ist, wie er mit uns umgeht, wenn es uns schlecht geht und wenn wir niedergeschlagen sind. Dass er uns nämlich, weil er uns so sehr kennt und so sehr liebt, dass er uns nämlich, wenn es uns ganz mies geht, auch in Ruhe lässt. Dann ist es nur dran, dass Gott uns stärkt, dass er uns neue Kraft gibt. Und wir müssen dann auch nichts leisten. Wir dürfen alles annehmen, alles empfangen, so wie nimm Gottes Liebe an. Da fordert Gott gar nichts von mir. Wenn es mir ganz schlecht geht, darf ich einfach der oder die sein, die nur empfängt von Gott. Und ich glaube, das mit dem Wasser und mit dem gerösteten Brot können wir auf uns symbolisch übertragen. Ich denke, in dem Brot stecken drei Dinge auf jeden Fall drin. Das eine ist das Abendmahl, dass Gott uns durch Brot und Wein stärkt und dadurch unseren Glauben wieder stark macht. Das andere ist die Bibel als unsere geistliche Speise, ein biblisches Wort, das uns persönlich anrührt. Und das dritte ist dann tatsächlich das reale Essen. Im Vaterunser heißt es, unser täglich Brot gib uns heute. Also dass Gott uns versorgt, dass er uns Essen und Trinken gibt, ist auch ein Geschenk, ist auch was Geistliches. Also Abendmahl, Bibel und Essen kann uns helfen oder dadurch hilft uns Gott, wenn wir niedergeschlagen sind. Und dann, wenn wir merken, uns geht es wieder besser, wir sind gestärkt durch Gottes Hilfe, dann können wir auch wieder unsere Ohren aufsperren und fragen, was willst du jetzt von uns? Gott, was hast du mit uns vor? Und beim Elia war es so, dass er zum Horeb gehen sollte. Der Horeb ist der Gottesberg. Und auf diesem Berg ist Gott Mose begegnet im brennenden Dornbusch. Es ist eine ganz spannende Diskussion, ob das gleiche ist wie der Sinai-Berg. Vermutlich eher nicht. Wir wissen auf jeden Fall, am Horeb ist Gott Mose im Dornbusch begegnet. Und hier steht jetzt drin, geh zu diesem Berg und dort möchte ich dir nochmal ganz besonders begegnen. Und wer heute Mittag Zeit hat und sagt, ich nehme das wörtlich, die Bibel ist geistliche Nahrung, der kann weiterlesen und dann kriegt er mit oder kriegt sie mit, kriegt ihr mit, wie es mit dem Elia weitergeht und was Gott ihm da noch alles gezeigt hat. Aber auf jeden Fall, als er sich erholt hat, als er gestärkt worden ist im Glauben, dann hat Gott einen neuen Auftrag und sagt, geh zum Horeb und danach macht er ja auch noch viele andere Dinge, kümmert sich weiter um das Volk, verkündigt weiter den Glauben. Und ich hoffe, dass ihr und sie das mitnehmen können von dieser Geschichte, wenn es ihnen schlecht geht, wenn ihnen der Lebensmut fehlt, wenn sie niedergeschlagen sind, dass sie dann sagen, ich lasse mich neu auf Gott ein, ich lasse mich durch ihn stärken, durch Bibel, auch durch Essen und durchs Abendmahl und höre dann, wenn es mir wieder besser geht, auf das, was Gott mit dir oder mit ihnen vorhat. Amen.